Angst, wenn man das wieder hört. Ne?
Ja.
Sonst wäre das schwierig. Gut. Dankeschön. Ja, wie wir gehört haben, das Thema heißt das Evangelium. Ist zu wenig, gell? Das Evangelium, müssen wir sagen. Gibt ja verschiedene Evangelien, oder? Paulus sagt mal zu den Thessalonichern, euer Glaube schallt durch das ganze Land und ist ein Evangelium. Was heißt Evangelium, Heinz?
Frohbotschaft. Eine Ergänzung zu dem Wort, wie es damals verstanden wurde, als der Paulus lebte. Wenn da große Tafeln angeschlagen waren, weiß geschrieben oben drüber, weil der Kaiser Geburtstag hatte, stand oben drüber Evangelium, frohe Nachricht. Der Kaiser hat Geburtstag, jetzt wird gefeiert. Wir haben einen ganz anderen Inhalt und darauf freuen wir uns jetzt.
Aha, danke. Also das Wort alleine macht es noch nicht, gell? Weil gute Botschaften gibt es viele. Ja. Wird einer gesund, da ist Weltfrieden. Und euch fällt bestimmt noch mehr ein. Und deswegen müssen wir sagen, das Evangelium, das betont den Artikel, gell, im Kontext unseres Wortes. Und die Frage ist, was ist das Evangelium, wenn ich nach meiner Bibel gehe? Insonderheit den Zusammenhang beachte und all das, was da wichtig ist. Und wir haben ja den Text schon gehört. Ich will die Verse, die ich behandeln möchte, dann immer dann lesen, wenn sie dran sind. Und zunächst noch etwas sagen. Wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen und über das Evangelium sprechen, dann müssen wir mal schauen, wie das Neue Testament besonders eben dieses Evangelium definiert. Wir wollen uns mal jetzt eine Reihe von Bibeltexten anschauen. Wer will, kann das gerne mit nachschlagen. Wenn nicht, auch gut, dann kannst du das genießen, gell, und dich zurücklehnen, weil ich das dann lese. Ich fange in Römer 1, Vers 1 an und gehe mal durch die Paulusbriefe durch. Und dann werden wir feststellen, dass dieses Evangelium verschieden definiert wird, beziehungsweise eine unterschiedliche Bezeichnung hat, obwohl es immer das gleiche Evangelium ist. Und das ist mir ganz besonders wichtig, ihr werdet es nachher noch merken, warum. In 2. Korinther 4, Vers 3, ich hatte ja gesagt 1 bis 7, ich fange bei Vers 3 an, das war wegen dem Zusammenhang, gell, dass man das mal alles gehört hat. Da sagt ja Paulus, wenn aber auch unser Evangelium verhüllt worden ist, ist es in denen verhüllt worden, die verloren gehen. Verhüllt worden heißt, das hat jemand gemacht. Das haben sie sich nicht selber verhüllt. Das steht ja hier im Passiv. Ihr müsst gelegentlich ein wenig Grammatik ertragen. Ich mache das ganz einfach, gell? Weil das ist unerlässlich, damit man den Sinn auch versteht. Also es ist verhüllt worden, hat jemand gemacht. Es ist nicht mein Thema zu klären, wer das war und warum. Das ist heute nicht dran. Aber es ist verhüllt worden. Und jetzt sagt er unser Evangelium. Was ist denn unser Evangelium, wenn Paulus hier redet? Meint er das Evangelium von Silas und Paulus, weil die zusammengearbeitet haben? Oder später Evangelium von Timotheus und Paulus und Silvanus oder sowas? Ist das unser Evangelium? Das ist die Frage, gell? Und wir fangen mal an, Römer 1, Vers 1. Und schauen, da definiert Paulus ja, indem er sagt, Paulus, Sklave Jesu Christi, berufener Apostel, abgesondert wofür? Für das Evangelium Gottes. So, und jetzt frage ich dich, was ist das Evangelium Gottes, von dem er hier redet? Da musst du weiterlesen. Vers 3, es betrifft seinen Sohn. Vers 4, es geht um Jesus Christus, unseren Herrn, der auferstanden ist aus den Gestorbenen. Das ist unser Evangelium. Das ist Evangelium des Apostels Paulus. Der sagt, das ist unser Evangelium. Was ist denn unser Evangelium? Reden wir vom Papst, wenn wir mit den Leuten über die Bibel reden. Nie im Leben, gell? Und unser Evangelium ist Jesus Christus. Das ist das Zentrum unseres Evangeliums. Sterben, Auferstehen, Heilsgeschichte, Erlösungswerk und alles, was dir dazu einfällt. Also ich bin abgesondert, sagt Paulus, für das Evangelium Gottes. Das Evangelium Gottes, Inhalt Jesus Christus. Vers 9, gleiches Kapitel. Denn mein Zeuge ist Gott, welchem ich Gottes Dienste in meinem Geist in dem Evangelium seines Sohnes. Ja, was ist das jetzt? Das Evangelium seines Sohnes, gell? Ist das was anderes? Ist genau das gleiche Evangelium Gottes, wie es im Vers 1 gesagt wird und in Vers 3 und 4 inhaltlich erklärt wird. Hier nennt er es Evangelium seines Sohnes, des Sohnes Gottes, nämlich Jesus Christus. Inhalt? Ja, genau der gleiche. Gell? Müsst mir alle beweisen, dass das Evangelium Jesu Christi ein anderes ist als das Evangelium Gottes. Wäre eigentlich blanker Unsinn. Gell? Ich hoffe, ihr seht das auch so. Kannst mal nicken. Gott, ja, okay. Aber ist wichtig, gell? Sonst reden wir einander vorbei. So, nächster Vers, 16, gleiches Kapitel, Römer 1. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Vermögenskraft, Gottes Dynamis. Wozu? Zur Rettung jedem Glaubenden, dem Juden, außerdem auch vorher dem Hellenen. Auch interessant. Die kommen eher dran als die Juden. Steht bei euch wahrscheinlich verkehrt rum. Ist aber nicht das Thema jetzt. Also Evangelium, was für ein Evangelium? Evangelium ist Gottes Dynamis. Was denn für ein Evangelium? Er hat schon 3 oder 4 Mal davon gesprochen hier in dem Kapitel. Das Evangelium Gottes, was von Jesus Christus handelt, das ist seine Dynamis. Warum ist denn das seine Dynamis, seine Vermögenskraft? Weil er ohne den Christus keine Heilsgeschichte hätte machen können. Ohne den Christus wäre alles verloren. Ohne dieses Opfer, ohne die Rechtsgrundlage dafür, könntest du Evangelium vergessen. Da gäbe es kein Evangelium. Was heißt Evangelium? Gute Nachricht. Wo ist die gute Nachricht, wenn alles verloren geht? Ich sehe da keine gute Nachricht. Es gibt ja hier solche Höllenprediger, die meinen, die meisten gehen verloren. Das ist auch keine gute Nachricht. Gell? Gute Nachricht ist für mich, wenn alle zum Ziel kommen. Und genau das sagt uns die Bibel, das Wort Gottes. So, jetzt gehen wir ans Ende vom Römerbrief 15, Vers 19, 18 und 19 lese ich. Römer 15, 18 und 19. Denn ich werde nicht wagen, etwas zu sprechen, was nicht Christus durch mich gewirkt hat. Zwischenbemerkung, die Brüder, die sagen, der Römerbrief ist frei erfunden von Paulus, haben hier ein Argument, dass das nicht stimmt. Gell? So, wozu hat er das gemacht? Zum Gehorsam der Nationen in Wort und Werk, in Dynamis, Vermögenskraft, der Zeichen und Wunder, in Vermögenskraft des Geistes Gottes, sodass ich von Jerusalem und ringsumher bis nach Illyrien was gemacht habe? Das Evangelium des Christus vervollständigt. Das Evangelium des Christus vervollständigt. Gleiches Evangelium, gleicher Inhalt und der Herr hat ihm noch was gesagt, was er da noch dazu erzählt hat. Eine Ergänzung vom erhöhten Herrn. Keine Frage, das ist wichtig, aber du wirst merken, er war nicht der Einzige, der diese Ergänzung verkündet hat, sondern er selber sagt, es ist jetzt seinen Aposteln und Propheten Mehrzahl geoffenbart worden, nicht nur mir, dem Apostel Paulus. Das nur als Ergänzung, es kommt glaube ich nachher nochmal irgendwo. Gut, also was ist das Evangelium des Christus? Ja, dasselbe, gell? Die Vermögenskraft, die Dynamis Gottes, das, was inhaltlich auf Christus deutet, das ist das Evangelium. 1. Korinther 4, Vers 15, eine weitere Definition, 1. Korinther 4, Vers 15. Hier sagt Paulus, denn wenn ihr 10.000 Pädagogen in Christus hättet, so jedoch nicht viele Väter, denn in Christus Jesus habe ich euch gezeugt. Wie? Durch das Evangelium. Durch das Evangelium. Er hat die Korinther gezeugt durch das Evangelium. Das heißt doch, das Evangelium ist die Dynamis, die Vermögenskraft Gottes, um Menschen ins Leben zu zeugen. Das müssen die hören, das dürfen die glauben und dann werden sie verwandelt, verändert, neugeboren, nochmals geboren. Und, oder sie werden neu, es ist ja ein Werdeprozess. Und das Evangelium, von dem er hier redet, Inhalt Jesus Christus, ist das Evangelium, das verändert. Das Evangelium vom Kaiser oder was sonst noch für Evangelium geben mag, hat diese Wirkung nicht. Es hat nur ein einziges Evangelium, nämlich das Evangelium, was Christus als Zentrum und Mittelpunkt hat. Das Evangelium, aufgrund dessen Heilsgeschichte überhaupt geht.
Das Evangelium, Evangelium vom Kaiser, hat die Anbetung des Kaisers als Gott gefordert und das hat Todesopfer gefordert. Also, nichts gut.
Ja, gut, danke.
So
ist es. Gut, unser Evangelium erfordert auch Anbetung, ja. Nur an den, der alles regelt. Und das ist was anderes als der Herr Kaiser, wie immer er auch sonst noch geheißen haben mag. Gut, nächster Vers, 2. Korinther 4, 4, da ist er in dem Text drin, den ich heute hier behandle. Er sagt hier, es ist den Ungläubigen, in denen der Gott dieses Äons die Gedanken verblendet hat, verborgen, damit ihnen der Lichtglanz des Evangeliums, der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht erstrahle. Also Vers 3 sagt er, ja, es ist verhüllt worden. Wem ist es verhüllt worden? Den Ungläubigen. Unser Evangelium ist den Ungläubigen verhüllt worden. Wenn unser Evangelium ein anderes Evangelium wäre als das Evangelium, das auch Petrus, Johannes, Jakobus verkündet haben, würde es heißen, unser Evangelium haben wir erkannt, die anderen haben Pech gehabt, die sind ungläubig, also ist Petrus ungläubig, weil der das Evangelium, was ich als unser Evangelium bezeichne, nicht hat. Merkst du was? Selbst mit diesem Vers, das kommen wir noch zu anderen, kannst du ganz klar erkennen, dass es aus meiner Sicht, bitte, jeder kann das glauben, wie er will, eben kein zweites Evangelium gibt, was angeblich Petrus, Jakobus und Johannes verkündet haben. Ich beweise euch das auch noch an anderen Stellen, das kommt gleich noch. Aber hier an der Stelle siehst du es auch schon, wenn er sagt, unser Evangelium ist verhüllt, ja, wenn es ein anderes wäre als das, was Petrus, was hat denn Petrus gemacht? Hat er nicht von Jesus geredet? Kannst fünfmal nachlesen in seinen Briefen. Das war das Zentrum seiner Verkündigung. Jesus. Johannes redet von der Liebe und vom Licht. Und was ist denn das, gell? Das ist theozentrischer geht es gar nicht, gell? Und von daher ist für mich klar, das ist kein Unterschied. Ich lese auch den Vers noch, der Anlass gibt dazu, das zu unterscheiden, damit das auch jedem noch klar wird, dass das offensichtlich schwierig ist, damit zu argumentieren. Also wenn unser Evangelium verhüllt ist und unser Evangelium ist ein besonderes Evangelium, was andere nicht haben, dann ist es den anderen verhüllt. Damit würde also Paulus sagen, unser Evangelium ist verhüllt und der Petrus hat auch keine Ahnung davon. Ich sage das mal so ganz flach. Gell? Und das ist Entschuldigung, da muss ich nichts zu sagen. Gell? Das kannst du dir selber denken. Gut, der nächste Text, 2. Thessalonicher 1, 8. Es kommt ja noch schöner. Gell? 2. Thessalonicher 1, Vers 8. Da sagt Paulus an die erste Versammlung, die er gegründet hat, 2. Thessalonicher 1, Vers 8. Also er sagt, ihr habt Probleme und so weiter und irgendwann werden wir euch genommen und in einer Feuerflamme passiert das dann, indem denen Rechtsausführung gegeben wird, die Gott nicht wahrnehmen. Also sie werden gerichtet und denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen. Also die kommen in Gericht, heißt es hier. Die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen. Hat er den Thessalonichern was anderes erzählt als den Römern oder den Korinthern? Oder was ist das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus? Dasselbe wie das Evangelium Gottes, gell? Dasselbe wie unser Evangelium. Das Evangelium, das Zentrum der Heilsgeschichte. Da geht es um Christus, um das Erlösungswerk, Auferstehung, Sterben und so weiter. Es ist kein anderes Evangelium, was die Thessalonicher gehört haben. Auch wenn er hier sagt, es ist das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Haben wir übrigens schon zweimal gehört. Es kommt immer auf den Inhalt an, auf den Zusammenhang. Darauf muss ich achten. In 1. Timotheus 1, Vers 11 noch so eine Definition. 1. Timotheus 1, Vers 11, da redet er von den ganzen schlechten Sachen, die die Leute machen. Und sagt dann, es gibt eine gesunde Belehrung gegen die, die sind. Und die gesunde Belehrung ist gemäß dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, welches mir anvertraut wurde. Das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes ist dem Paulus anvertraut worden. Ich kann das jetzt überspitzen und kann sagen, ja, die anderen haben das nicht gehabt. Und ich kann aber auch sagen, er bezieht das auf sich, weil er einer von denen ist, die dagegen gekämpft haben, die diese Evangelisten, die Jesus nachfolgten, schon vor ihm umgebracht hat. Und jetzt sagt er, mir hat er das auch gegeben. Gell? Da kann ich nicht draus machen. Es ist ein anderes Evangelium. Was ist denn der Inhalt von diesem Evangelium? Das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, was ist denn da dran so besonders? Ja, wäre dieser Gott vielleicht glückselig, wenn er seinen Sohn nicht hätte opfern können, weil der nicht wollte? Und jetzt muss er seine ganze Schöpfung für immer in der Hölle lassen. Ich sage das mal so ganz platt, gell? Ist er dann glückselig? Ne? Sitzt er auf seinem Thron und sagt, na herrlich, wunderbar, habe ich das gemacht. Dann wäre er sicher nicht glückselig. Er ist glückselig zu nennen, weil er den Ausweg aus diesem Verderben gefunden hat oder gewusst hat und ihn auch umgesetzt hat und Christus bereit war, das zu machen. Deswegen ist er der glückselige Gott. Und das Evangelium, um das es ja geht, hat Christus als Mittelpunkt. Diese Glückseligkeit Gottes hängt mit dem Christus zusammen. Das kann mir doch niemand wegnehmen. Ohne diesen Christus als Inhalt dieses Evangeliums wäre nicht glückselig, gell? Es ist ganz einfach, so wie es da steht. Lass es einfach stehen. Jetzt sind wir beim Galaterbrief. Jetzt kommt die berühmte Stelle, gell, wo sich die Brüder die Köpfe einhauen. Ich weiß zwar nicht warum, aber vielleicht wird uns das auch heute klar hier. Galater 2, Vers 7. Ich kann ja keinen Text ausweichen, ist ja gut. Ach so. Und wer mich kennt, weiß, ich schrecke vor fast nichts zurück, wenn es um die Rechtfertigung des Wortes geht. Das ist ganz wichtig. Also Galater 2, Vers 7 ist ja der Kerntext. Ich habe extra die Reihenfolge so gelassen, von Römer bis hinten hin. Man hätte den auch vorher nehmen können. Wenn hier es wie folgt heißt, vielleicht liest mal jemand aus der Elberfelder Bibel, ich habe hier die Sonderübersetzung. Reinhold, hast du das
gehört? Ja, bitte.
Wolltest du mal vorlesen?
Soll ich mal vorlesen?
2, Vers 7, ja, genau.
Sondern im Gegenteil, als sie sahen, dass mir das Evangelium der Vorhaut anbetragt war, gleich wie Petrus das der Beschneidung.
Danke. Also es geht um ein Evangelium der Unbeschnittenheit und ein Evangelium der Beschneidung nach diesem Vers. Das klingt, als gäbe es zwei Evangelien. Gell? Jetzt muss ich mal ganz nüchtern überlegen, ehe ich was Grammatisches dazu sage. Ich mache das ganz einfach, damit sich niemand beklagt hinterher, sage, Grammatik ist zu kompliziert. Folgendes, wenn das stimmen würde, was wir gerade gelesen haben, und man das so übersetzen müsste, weil es nicht anders ginge, lauter Konjunktive, gell? Dann müssten wir wirklich dran zweifeln und sagen, es muss wahrscheinlich ein anderes Evangelium geben. Was müsste denn in einem Evangelium der Beschneidung drinnen stehen? Also wenn ich ein Elektrogerät kaufe, wegen mir einen Toaster, gell? Und zu Hause packe ich den aus und da ist eine Bedienungsanleitung drinnen für ein Bügeleisen, das nutzt mich gar nichts, gell? Ich bräuchte die für einen Toaster, damit ich weiß, wie der geht. Das weiß man zwar auch so, weil das ein einfaches Gerät ist, nur als Beispiel. Also, wenn es heißt Evangelium der Beschneidung, was muss denn der Inhalt des Evangeliums der Beschneidung sein, wenn ich das so nehme, wie es da steht, oder scheinbar da steht? Dann müsste das von der Beschneidung handeln. und das andere müsste von der Unbeschnittenheit handeln, weil das, die heißen doch nun mal so. Ein Evangelium Jesu Christi handelt von Jesus Christus. Ein Evangelium vom Kaiser, gell, handelt vom Kaiser. So, ein Evangelium der Beschneidung müsste von der Beschneidung handeln. Ich finde nur so ein Evangelium nicht. Ich finde eher noch eins, wo was von Nicht-Beschneidung gesagt wird. Christus ist unsere Beschneidung und so weiter. Das könnte ich noch gelten lassen. Aber wenn wir jetzt einen kleinen Hinweis zur Grammatik, ist die, der zweite Fall, um den es hier geht, da gibt es 7 verschiedene Möglichkeiten, den zu übersetzen. Und bitte, wenn du übersetzt, dann nimm doch bitte die Möglichkeit, die zum Zusammenhang der Schrift passt. Wir haben bis jetzt festgestellt, dass das Evangelium von Jesus handelt. Dass es keinen zweiten Jesus gibt. Es gibt keinen Jesus für Beschnittene oder einen Jesus für Unbeschnittene. Das ist immer derselbe Jesus. Und das ist das Zentrum des Evangeliums. Also muss ich hier diesen Vers mal objektiv übersetzen und nicht subjektiv, weil das kannst du mit dem zweiten Fall machen. Das gehört sich so, wenn ich ordentlich recherchiere, dass ich das auch so übersetze. Deswegen muss das ja heißen, nicht Evangelium der Beschneidung, sondern für Beschnittene oder für die Beschneidung oder für Unbeschnittene, für die Unbeschnittenen. Warum denn? Hast du schon mal einen Juden gepredigt? Hast du schon mal einen Zeugen Jehovas gepredigt? Einen Katholiken, einen Muslim? Erzählst du immer dasselbe? Ich habe früher Muslims zu Zeugen Jehovas machen wollen. Fast 15 Jahre lang habe ich türkisch gepredigt, gell? Ich konnte mit denen nicht so reden wie mit den Scheinchristen hier an den Haustüren, von denen ich vorher von Haus zu Haus gegangen bin. Mit einem Türken respektive Muslim musst du anders reden. Dem musst du den Christus anders erklären. Das kannst du nicht so machen, wie wir das hier machen. Weil da macht er gleich den Rollladen runter. Also muss ich mich auf den einstellen. Wenn ich einem beschnittenen Juden was von Jesus erzähle, muss ich ganz besonders sorgfältig vorgehen. Wer schon mal in Israel war oder zumindest gesehen hat, was in Mea Shearim los ist und was da am Ortseingang steht, von dem Stadtteil, ein Riesenschild, verstehst du, in Englisch und in Hebräisch, da steht drauf, von Herzen geliebte Nachbarn oder irgend sowas und dann drunter, also wenn du hier reingehst, mach deine Bluse zu, mach die Ärmel runter und zieh keine Hose an und die Kleidung muss weit sein und nicht eng. Das steht alles da drauf. Bedienungsanleitung, wie ich zu den orthodoxen Juden in ihre Wohngebiete gehe. Also wenn ich denen was von Jesus erzählen will, dann gehe da mit Jeans und offenem Hemd rein und kurze Ärmel und sage, die kannst gerade wieder gehen. Gell? Also muss ich mich da ein wenig dran halten, an die Gebräuche dort, damit die mir überhaupt zuhören. Die hören dir gar nicht zu, wenn du im Äußeren nicht ihren Vorstellungen entsprichst. Jetzt predigst du im nächsten Moment bis in Korinth bei den Tempelprostituierten, die Geschlechtsverkehr haben, damit sie Götterverbindung kriegen. Und den predigst du auch von Jesus. So. Und jetzt machst du bei beiden genau dasselbe. Weißt du, was passiert? Niemand hört dir zu. Ich muss mich anpassen an das, an die Gegebenheiten, nicht in jeder Bedingung, nicht unter jeden Bedingungen, das ist klar. Was ich sagen will, ist, ich muss anders argumentieren, ich muss anders auftreten, um die gleiche Botschaft, das gleiche Evangelium diesen Leuten zu bringen. Und genau das ist der Sinn dieses Textes, nämlich, der Paulus sollte vorrangig zu Nationenleuten gehen und denen das Evangelium bringen. Und die anderen haben das für die Juden gemacht. Und es hat einen ganz bestimmten Grund. Und wenn du genau hinguckst, zu 100% hat sich ja keiner dran gehalten. Was lesen wir bei Paulus? Er ging zuerst immer in die Synagoge, gell? Und bis er rausgeflogen ist, der hat sich zwar ordentlich benommen und gekleidet, aber die Botschaft war für die ein Kraus. Und dann haben sie ihn rausgeschmissen. Und dann ging er nur noch zu den Nationen, wie er selber sagt. Und wenn der Petrus in seinem Brief schreibt, ich schreibe euch, den Briefempfängern, genauso wie euch schon unser geliebter Bruder Paulus geschrieben hat. Da siehst du doch, der Petrus hat nicht nur Juden gepredigt, sondern auch Nationenleuten. Es waren nämlich dieselben Leute, die auch der Paulus mit seinen Briefen erreicht hat. Deswegen diesen einen einzigen Vers zu benutzen, um hier zwei Evangelien zu stricken, halte ich für völlig daneben. Gell? Das hat mit dem Inhalt der Schrift und seiner Botschaft, das Zentrum des Christus, aber auch gar nichts zu tun. Und deshalb ist mir das wichtig, das nochmal auf den Leuchter zu stellen, wenn wir schon über das Evangelium reden. Übrigens habe ich mir das nicht vorgenommen, das zu machen. Den Vortrag habe ich vor 2 oder 3 Jahren mal zusammengestellt auf meine kleinen Karten und ich war so in Zeitnot für einen Wortdienst. Jetzt denke ich, habe ich gesucht, was hast du denn noch? Und da fiel mir das in die Finger, gell? Und da habe ich gesagt, prima, danke, das nehme ich gerade. Also das war nicht geplant, gell? Und ich finde es aber trotzdem wichtig, da mal drüber zu reden. So, jetzt haben wir noch 2 Texte, die das Evangelium definieren. Und dann geht es an ein paar andere interessante Dinge. Epheser 1, Vers 13. Nach Galater, Epheser 1, Vers 13. So, er spricht hier von dem Christus, in welchem auch ihr seid, als Hörende das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung, in welchem auch ihr als Glaubende versiegelt wurdet mit dem Geist der Verheißung, dem Heiligen. Evangelium eurer Rettung. Was ist das denn für ein Evangelium? Evangelium eurer Rettung. Wie kommt Rettung zustande? Christus, gell? Zentrum der Rettung, der Retter, danke Reinhold, ist das Zentrum dieses Evangeliums. Also ist das ein anderes Evangelium? Auch nicht, gell? Brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Kapitel 6, Vers 15, Epheser 6, Vers 15 am Ende, sagt er nochmal, wir sind beschut, die Füße, geht hier um die Waffenrüstung oder die Rüstung, überhaupt die Gesamtrüstung, beschut die Füße in Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Was ist das Evangelium des Friedens? Da denke ich an Epheser 2,14, hat er vorher schon gesagt, er ist unser Friede. Evangelium des Friedens, Christus als Mittelpunkt, als Zentrum, immer wieder und immer wieder. Und wenn ich das könntest du noch ausdehnen, fast ins Endlose, du kannst die ganze biblische Botschaft durchforsten, du wirst immer auf Christus treffen. Und er selber sagt sogar, dass das Alte Testament ihn bezeugt. Und zwar Mose, Propheten und Psalmen, das ganze Alte Testament. So, und jetzt heißt es natürlich hier in diesem Vers noch, unser Evangelium, das haben wir jetzt definiert, hat mit Christus zu tun. Das ist verhüllt worden in denen, die verloren gehen. Gell? Ah, endlich gehen auch mal ein paar verloren. Das wurde ja Zeit, dass der Paulus mal darauf hinweist, weil es wäre ja schrecklich, wenn das nicht so wäre, dann hätten wir irgendwas falsch gemacht. Gut, also wer geht denn verloren? In Johannes 3, Vers 16 und 17. Danke, ja. Johannes 3, Vers 16 und 17 ist ja der weltberühmte Vers und da steht noch was dabei. Ich will ihn auch lesen. Denn so liebt Gott den Kosmos. Bei euch steht, hat geliebt. Das ist nicht ganz richtig, weil er liebt ihn immer noch. Ne? Sonst würde er ihn nicht retten. Also liebt Gott den Kosmos, sodass er seinen alleinig gewordenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn oder hinein in ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ionisches Leben habe. Ja klar, haben wir gerade gelesen, die anderen gehen verloren. Gell? Denn Gott sandte seinen Sohn nicht in den Kosmos, auf dass er den Kosmos richte, sondern auf dass der Kosmos durch ihn gerettet werde. Also ist er gekommen, aus seinem irdischen Dienst, Sterben und Auferstehen gehört dazu, um den Kosmos zu retten. Das Gericht, das kommt später. Das definiert am Johannes Kapitel 16 am Ende und sagt, gerichtet, ja, das werdet ihr auch, aber nicht, weil ihr Sünder seid, sondern weil ihr nicht glaubt, dass ich das gerade gemacht habe, dass ich das gerichtet habe, dass ich gekommen bin, um den Kosmos zu retten. Wie viele glauben denn das? Die müssen in Gericht, gell? In die Erziehungsanstalt Gottes. In Lukas 15 haben wir die berühmten Beispiele des Verlorenen, 3-mal verloren. Da war der verlorene Sohn oder der wartende Vater, wie es gelegentlich auch gesagt wird. Und was ist denn mit dem gewesen? Hat er gewusst, dass er daheim abgehauen ist? Ja klar, ja, er ist dann bei den Schweinen gelandet, lesen wir, gell? Er musste Schweinefutter fressen und hat sich so benommen wie ein Schwein an der Stelle und hat gemerkt, daheim ist viel schöner. Gell? Die Sklaven bei meinem Vater, die haben es viel besser, also nichts wie nach Hause ins Vaterhaus. Das heißt, er hat gewusst, dass er verloren ist und er hat gewusst, wie er zurückkommt. Und er ist zurückgekommen. Wie war das denn mit dem Schaf? Das Schaf hat sich verirrt. Der Schäfer sagt, wenn ein Schaf 50 Meter von der Herde entfernt ist und sieht ihn nicht mehr, weiß das Schaf nicht, wo es hin soll. Das steht da rum und wartet, gell? Also das hat, wenn es was fühlen kann, und davon gehen wir aus, dass Tiere das können, dann merkt vielleicht das Schaf, dass die Herde weg ist. Es ist alleine. Aber es findet nicht zurück. Es braucht einen, der es zurückholt, gell? Also das Schaf weiß, dass es verloren ist, kann aber selber nicht zurückkommen. Was wäre das für ein Gott, wenn er sagt, bleib stehen? Was hat Jesus gesagt? Wenn er eins verloren hat, lässt er die anderen zurück und sucht, bis er es gefunden hat. Bis er es gefunden hat. Also alle Schafe, alle die vielleicht wissen, dass sie verloren sind, aber den Kraft nicht haben, zurückzukommen, die werden auch gefunden und geholt. Aber damit ist er noch nicht genug. Die Bibelkenner wissen ja, dass da noch eins fehlt, nämlich die Drachme, diese Münze, diese Brautschmuck war das wohl. Und die Frau, das Mädchen hat die Münze verloren, die alte Hütte, in der sie gewohnt hat, hatte vielleicht ein paar Ritzen in der Diele, gell? Und dann sind die verschwunden. Da kannst du fast das Haus abreißen, um das wiederzufinden. Und was lesen wir? Da haben die Nachbarn noch mitgesucht. Die haben so lange gesucht, bis sie die Münze gefunden haben. Hat die Münze gewusst, dass sie verloren ist? Niemals, gell? Hätte die zurückkommen können? Was ich nicht weiß, kann ich auch nicht zurückkommen. Gell? Also alle, die nicht wissen, dass sie verloren sind und auch gar nicht dran denken, zurückzukommen, weil sie es nicht wissen, werden auch gefunden. Gell? Das ist die Botschaft von Lukas 15. Und jetzt soll mal einer erzählen, die dem Evangelium nicht gehorchen, die das nicht so sehen wie wir, die sind verloren. Ja, natürlich sind die verloren, aber nicht für immer. Sie werden gesucht und gefunden, wenn sie selber nicht zurückkommen können. Das ist Heilsgeschichte. Verstehst du, wenn Heilsgeschichte heißt, da wird was heil gemacht. Und wenn du diese Heilsgeschichte verfolgst bis ans Ende unserer Bibel, nämlich in die Enthüllung hinein, im Kapitel 22, da steht doch, wie das ausgeht. Ganz am Ende der Heilsgeschichte, ganz, ganz am Ende, ist noch ein weiter Weg. Da gibt es noch ein paar Äonen dazwischen. Da heißt es in 22, Vers 2, Enthüllung 22, Vers 2, inmitten der breiten Straße von der Stadt des neuen Jerusalems und des Wasserstroms, diesseits und jenseits, ist Holz des Lebens. Das heißt, aus dem neuen Jerusalem, von dem Thron Gottes, der Zentrum ist, kommt ein Fluss raus. Und links und rechts von dem Fluss steht Holz des Lebens. Im Griechischen, im Hebräischen heißt ja Baum und Holz dasselbe. Gell? Jetzt kannst du sagen, das ist Holz für einen Kamin oder das ist ein Baum, der da draußen steht. Hier steht nur Holz. Holz des Lebens, das ist nicht tot, sonst würde es nicht so heißen. Das 12-mal Früchte macht, das ist nicht tot, das ist das Leben. Holz des Lebens, wer ist denn das Holz des Lebens, heilsgeschichtlich denkend? Danke. Und dann heißt es, die bringen immer wieder Frucht jeden Monat. Und wozu dienen die Frucht und die Blätter und das Holz? Zur Genesung der Nationen. Das ist Heilsgeschichte. Das ist Heilsgeschichte ganz am Ende. Auf dieser Erde, wo das neue Jerusalem kommt, wir haben schon drüber gesprochen, da gibt es ja keinen Verbannungsfluch mehr, kein zerknicktes, wie der Wahr sagt. Da geht es nur noch aufwärts. Da kannst du nicht mehr schlechter werden. Da gibt es nur noch Heilung. Das ist das Ziel Gottes, gell? Alles wird geheilt. Auch die aus dem Feuersee kommen raus. Das ist die letzte Station der Heilsgeschichte. Und der Paulus hat im Philipperbrief, im Kapitel 2, Vers 10 und 11, das kennt ihr ja alle, das nochmal definiert auf eine ganz besondere Weise. Philipper 2, Vers 10 und 11, wenn er hier schreibt, auf das im Namen Jesu sich jedes Knie beuge. Gezwungenermaßen, gell? Das musst du beweisen, gell? Und wir machen das gleich. Und wo war ich gewesen? Vers 10, ja. Jedes Knie sich beuge, der aufhimmlischen, der irdischen, der unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist. Wozu? Zur Herrlichkeit Gottes. Nicht, weil ich so toll bin, gell? Weil er es gemacht hat. Also wie macht Gott das? Zwingt er die Leute? das kann schlecht sein. Wenn ich mit meiner Zunge Jesus als Herr bekenne, sagt Paulus in 1. Korinther 12, Vers 3, kann ich das nur im Geist. Nur im Geist Gottes kannst du sagen, Herr Jesus. Und er kennt mich ja aus meiner Erfahrung früher, ich habe euch das schon erzählt. Ich konnte früher nicht sagen, Herr Jesus. Jesus konnte ich sagen, aber nicht Herr Jesus. Niemals. War ein anderer Geist, gell? Das kannst du nur im Geist Gottes. Und deshalb machen die das freiwillig, nach Überzeugungsarbeit Gottes, nach dem Erziehungsprozess, nachdem sie erkannt haben, dass er Recht hat. Wird keiner gezwungen. Nochmal ein Anfang habe ich nicht gehört.
Zur Verherrlichung Gottes am Vater.
Ja, danke. Alles ist für ihn. Er macht das für sich selbst, lesen wir irgendwo mal Paulus. Er macht das für sich selbst, nicht für uns, gell? Wir sind die Nutznießer. Wenn du weißt, worum es die Schöpfung überhaupt gibt, warum die Ekklesia an diesem Kosmos ist, dann weißt du auch, warum das für ihn ist und nicht für uns, weil wir sind lediglich die Statisten in diesem Schauspiel, das er für die unsichtbare Welt gestaltet hat. War aber ein anderes Thema. So, und jetzt im Vers 4 sagt dann Paulus weiter, in unseren Versen von heute Morgen, 2. Korinther Kapitel 4, Vers 4, es ist den Ungläubigen verhüllt, in denen der Gott dieses Äons die Gedanken verblendet, damit ihnen der Lichtglanz des Evangeliums, der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht erstrahle. Also den Ungläubigen ist unser Evangelium verhüllt, das Evangelium, was von Jesus Christus handelt, was wir jetzt ausgiebig besprochen haben, damit ihnen der Lichtglanz des Evangeliums nicht erstrahle. Und wer will das? Der Gott dieses Äons hat ihre Gedanken verblendet. Manche Brüder sagen, der Gott dieses Äons ist Gott selber. Andere sagen, so denke ich, der Gott dieses Äons ist der Diabolos, der hat ihn gepachtet. Gott hat ihn verpachtet für eine bestimmte Zeit, nämlich die Länge dieses Äons. Und Schriftbeweis, Galater 1, Vers 4, wäre der erste. Galater 1, Vers 4. Da sagt Paulus von Christus, der sich selbst für unsere Verfehlungen gegeben hat, damit er uns herausnehme, woraus? Aus dem gegenwärtigen bösen Äon, gemäß dem Willen unseres Gottes und Vaters. Er nimmt uns heraus aus dem gegenwärtigen bösen Äon. Epheser 2, Vers 2, was ist das für ein Äon? Epheser 2, Vers 2. In dem ihr einst wandeltet, nämlich so wie die anderen, gemäß dem Äon dieses Kosmos, gemäß dem Anfänglichen, dem Fürsten, steht wahrscheinlich bei dir, der Autorität der Luft, des Geistes, der nun in den Söhnen der Unfügsamkeit innen wirkt. Also was ist das für ein Kosmos, für ein Äon? Der Äon dieses Kosmos, der gemäß dem anfänglichen Autorität der Luft gestaltet wird, nämlich durch seinen Geist. Wer ist denn der Anfängliche dieses Kosmos? Da musst du Jesus fragen. Der sagt genau dasselbe Wort in Johannes 12, 31 vom Teufel. Er sagt, das ist der Anfängliche des Kosmos und der wird jetzt hinausgeworfen. Wann wird er hinausgeworfen? Bei der siebten Posaune, nämlich nur noch auf diese Erde hat er Einfluss. Vorher in diesem Kosmos, dem Kosmos dieses Äons. Dazu gehören auch Engel, weil Paulus sagt, wir sind ein Schauspiel, sowohl Engel als Menschen, nämlich dem ganzen Kosmos. Würde also bedeuten, wenn ich das so stehen lasse, wie es steht, dass der Gott dieses Äons, nämlich der Diabolos, die Leute verblendet, damit ihnen der Lichtglanz des Evangeliums nicht aufgeht. Das sagt Paulus hier. Er hat die Gedanken verblendet. Und wenn ich diesem Gedanken nachgehe, dann lese ich bei Paulus in 1. Korinther Brief mehrfach, die Weisheit dieses Kosmos ist Torheit bei Gott. 1. Korinther 3, Vers 19. In Kapitel 1, Vers 20 hat er gesagt, Gott hat diesen Kosmos verdummt. Wie hat er denn verdummt? Ja, indem er ihnen Irrtümer sendet. genehmigt, ein kräftiger Irrtümer, genehmigt von Gott durch den Diabolus, um die Weisheit dieser Welt bloßzustellen. Das heißt doch nichts anderes für mich. Wer immer der Meinung ist, oder anders, ich mache das mal anders, man soll bei der Predigt keine Witze erzählen. Es ist auch kein Witz, es ist eigentlich eine Tatsache. Da sagt einer, was ist der Unterschied zwischen einem Lehrer und Gott, gell? Und da muss er sagen, ja, was denn, gell? Und da sagt er, ja, Gott weiß alles, gell? Und ein Lehrer, der weiß alles besser. Und wenn das auf, das ist nichts gegen Lehrer, falls welche hier sind, gell? Wenn du das mal auf unser Thema umwendest, ist was dran, gell? Nämlich die Menschen in diesem Kosmos, insbesondere die ganz Schlauen, meinen, sie wissen alles besser als Gott. Es geht so weit, dass ein Wissenschaftsjournalist gesagt hat, Gott sei Dank, dass es keinen Gott gibt. Und ähnliche Aussprüche. Daran sehen wir, solche Leute werden von Gott nach dem Pauluswort 1. Korinther 3,19 zu Toren erklärt. Und 1, Vers 20, er verdummt sie. Das heißt, sie werden in ihrer Weisheit, in ihrer scheinbaren Weisheit als Dumme zurückgelassen von Gott, nämlich so lange, bis sie merken, dass da was nicht stimmen kann. Und der Lichtglanz dieses Evangeliums ist nicht für Leute, die meinen, sie wissen alles besser als Gott. Vor 50 Jahren oder 40 Jahren, als ich noch im tiefen Osten lebte, da gab es den Spruch aus den noch weiter östlich gelegenen Gegenden, die heute Russisch sprechen, ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. So. Und dann sind sie losgezogen und haben in Amerika Weizen gekauft. Gell? Und da haben wir alle köstlich gelacht, aber ein bisschen schadenfroh, ich gebe es zu, weil das so blöd ist, wie es hier steht. Gell? Gott hat sie verdummt. Sie meinen, sie sind besser als Gott. Und sowas muss bestraft werden, in Anführungszeichen. Gell? Sowas muss erzogen werden. So, jemand muss lernen, dass das nicht stimmt. Und Gott wird keinen zwingen, dass er das so sieht wie er, sondern wird sie dazu erziehen. Und deshalb verkünden wir, Vers 5, nicht uns selber, sagt Paulus, sondern Jesus Christus als Herrn und selber aber als eure Sklaven wegen Jesus. Wir verkünden nicht uns selber. Wir verkünden nicht uns selber. Hätte es da Petrus auch sagen können, hat er sich selber verkündet. Ich kann das nicht lesen, gell? Er hat das genauso gemacht wie auch Paulus. So, wir verkünden nicht uns selber, sondern was verkünden wir? Wir verkünden Christus auf Golgatha, das Zentrum der Heilsgeschichte, den, der für alles bezahlt hat. Der, und ich lese mal 2. Korinther 1, 19 und 20, weil es so schön ist, 2. Korinther 1, Vers 19 und 20. Hier geht es ja um diese Weisheit, von der ich eben redete, dieses Kosmos. Und er sagt hier ganz deutlich, ich bin im falschen Film, Moment, 2. Korinther 1, 19 und 20. Heilsgeschichte, Golgatha, hier heißt es, Gott aber ist treu, dass unser Wort zu euch nicht Ja und Nein zugleich ist, sondern, ich habe schon 18 gelesen, denn der Sohn Gottes Christus Jesus, der unter euch durch uns verkündet wurde, durch mich und Silvanus und Timotheus, unser Evangelium, gell, wurde nicht Ja und nicht Nein, sondern in ihm ist ein Ja geworden. Was für ein Ja? Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja, deshalb auch in ihm das Amen. Es fehlt noch was, gell? Gott zur Herrlichkeit, Gott zur Herrlichkeit. Und es fehlt noch was. Durch uns. Da bleibt ja noch die Luft stecken, gell? Also wir dürfen diese Heilsgeschichte mitgestalten. Wir verkünden dieses Evangelium, dieses Licht, diese Lichtherrlichkeit von dem Gott, der durch das Opfer auf Golgatha seines Sohnes die Rechtsgrundlage geschaffen hat, um alles wiederherzustellen, um auch den letzten Dummen da draußen zu erziehen und ihm einsichtig zu machen, dass Gott doch Recht hat. Deswegen, wir verkünden nicht uns selber, sondern wir verkünden diesen Heilsplan Gottes, der das Zentrum hat, Jesus Christus. Und was ist das Ergebnis für uns? Ich muss da noch drei Verse lesen dazu, weil das so wichtig ist. Wenn du das erfasst hast, wenn du das glauben darfst, Römer 6, Vers 18 und Vers 22. Römer 6, Paulus jammert über seinen jämmerlichen Zustand. Römer 7 wird das noch erklärt. Und manche sagen, das hat Paulus nicht geschrieben, weil so schlimm kann ein Apostel gar nicht sein. Ich glaube, was hier steht. Römer 6, Vers 18, da sagt er, freigemacht worden, passiv, das hat jemand gemacht, weg von der Verfehlung seid ihr der Gerechtigkeit versklavt worden. Was ist denn passiert? Aufgrund dieses Evangeliums, das wir in seiner Lichtherrlichkeit verkünden, dürfen wir erkennen, dass wir jetzt freie sind, aber gleichzeitig Sklaven. Wir sind frei von Verfehlung, von Tod. Wir sind Sklaven Jesu Christi. Und die Sklaverei Jesu ist höchste Freiheit. Früher wurde der Sklave, der bei seinem Herrn bleiben wollte, mit dem Friemen da am Torpfosten durchbohrt, im Alten Testament. Das kannst du hier auch vergleichen. Find einen Herrn, der besser ist als Jesus. Du wirst keinen finden. Also bleiben wir bei ihm. Und deshalb ist die Befreiung von der Sklaverei des Todes und die Sklaverei des Christus jetzt für uns höchste Freiheit. Zweiter Punkt, Römer 8, Vers 1. Das Ergebnis dieser Abhandlung, Kapitel 6 und 7 von Paulus, demnach ist nun keine Verurteilung denen, die in Christus Jesus sind. Also wir sind befreit von Verurteilung. Das ist das Ergebnis dieses Evangeliums. Und Jesus sagt in Johannes 5, Vers 24 auf eindrucksvolle Weise schon in seinem irdischen Dienst, ja, dieses bekannte Wort, er sagte hier, Amen, Amen, ich sage euch, der mein Wort hört und glaubt dem, der mich sandte oder ihm treu ist, hat äonisches Leben und kommt nicht hinein in Gericht, sondern er ist aus dem Tod hinein in das Leben weitergeschritten, steht hier wörtlich. Ja, ist das Evangelium? Ja, das ist Evangelium. Das ist der Lichtglanz dieses Evangeliums, um das es heute Morgen hier ja geht. Und das ist das Evangelium, das alle Apostel verkündet haben. Das ist das Evangelium, das uns aus der Finsternis, und das sagt uns der nächste Vers, dieser Versreihe von heute Morgen, aus der Finsternis ins Licht bringen. Er sagt, denn der Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, dieser ist, worauf erschienen, aufgeleuchtet in unseren Herzen, sagt Paulus hier, zum Lichtglanz der Kenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Ach, ist das schön, gell? Was passiert denn, wenn die Finsternis zum Licht kommt? Psalm 139 heißt es, dann muss sie Licht werden. Wenn Finsternis zum Licht käme, würde sie Licht. Was ist denn, wenn alles in Gott hineinkommt, der selber Licht ist? Dann muss es alles Licht werden. Das ist Heilsgeschichte. Und jetzt dürfen wir von dieser Heilsgeschichte schon ein wenig vorwegnehmen für uns, weil er es geschenkt hat. Wir dürfen wissen, dieses Evangelium, das wir heute Morgen reden, was die Dynamis Gottes ist, was das Zentrum der Heilsgeschichte ist, was selber Lichtdarstellung ist, ist auferschienen in unseren Herzen durch den Christus, weil das alles im Inneren passiert. Und gerade der Johannes ist es ja, der immer wieder von diesem Licht redet, auch in seinen Briefen. Und der von der Liebe redet, die das Wesen Gottes ist. Und deshalb, wenn Johannes sagen kann, dieses Licht ist gekommen, Johannes Kapitel 1, dieses Licht ist gekommen, der Christus Leben bringen für alle Leute. Es ist das Licht des Kosmos. Dieses Licht ist gekommen und ist Gericht, sagt er auch noch. Warum denn? Weil jetzt merken die Leute, die heilsgeschichtlich denken gelernt haben, den Unterschied zwischen Licht und Finsternis. Das heißt, die Finsternis erkennt unbewusst, was das Licht ist. Also wenn du von diesem Licht erfüllt bist und strahlst aus dem Inneren heraus, so wie es die Bibel uns hier beschreibt, müssten die Finsternisleute etwas merken. Und du kannst ganz sicher sein, die ganz Finsteren, nämlich die mit anderen Geistern sich abgeben, die wollen mit uns nichts zu tun haben. die gehen uns aus dem Weg. Und ich war früher auf der anderen Seite, deswegen weiß ich, was ich sage. Wenn einer zu mir von diesem Licht Jesus geredet hat, habe ich mich geschüttelt, gell, und bin weggegangen, weil ich das nicht mochte. Und deswegen siehst du ganz deutlich, die Finsternis nimmt das Licht wahr, sie will es aber nicht und geht weg. Und Gott muss so lange erziehen und zurechtbringen, bis die Finsternis erkennt, dass das Licht das Bessere ist und sich hell machen lässt, indem nämlich die Finsternis ins Licht gestellt wird. Dann wird sie hell, dann ist keine Finsternis mehr da. Also die Finsternis ist immer passiv, das haben wir ja schon gelernt. Mach mal den Schalter finster an jetzt, damit es dunkel wird, geht nicht. Gell? Die Sonne ausknipsen können wir nicht. Also finster wird nur, wenn das Licht weggeht. Und wenn das Licht wiederkommt, kann die Finsternis nicht sagen, bleib mir vom Leib, gell? Hier ist dunkel. Nee, passiv, gell? Ganz passiv. Das Licht kommt und die Finsternis ist weg. Das ist wie mit dem Kühlschrank. Wir bilden uns ein, wir machen kälter, das ist falsch. Wir nehmen Wärme weg. Wenn du den Kühlschrank aufmachst, was passiert denn dann? Wird dann das ganze Zimmer kalt? Das habe ich früher mal geglaubt, wo es so warm war. Wir haben den Ventilator hingestellt und haben den Kühlschrank ausgeblasen, damit es im Zimmer kälter wird. Ja, so blöd kann man sein. Und heute weiß ich, das bringt nichts, gell? Da wird der Kühlschrank warm. Gell, eins.
Die Rückseite wird er nämlich warm.
Ja, danke.
Dass
ja.
Die Wärme, ja. Die also innen rausholt.
So ist es.
Die
ja.
Hat dann ins Zimmer geblasen.
Wärmetausch, gell? Warum haben die Klimaanlagen ihren Wärmetauscher draußen an der Wand, nicht im Zimmer, gell? Dann ging das 1:1 auf. Also, daran siehst du, selbe Prinzip. Licht und Finsternis. Finsternis passiv, Licht ist aktiv. Und wir reden hier von diesem aktiven Licht. Und deshalb der letzte Vers für heute Morgen, Vers 7. Das ist ein Schatz, sagt Paulus. Das ist ein Schatz. Und wo haben wir diesen Schatz? In einem irdenen Gefäß. Tönern hast du, glaube ich, gelesen. Auch gut. Ein irdenes Gefäß. Ja, warum denn? Paulus erklärt das auch. Denk mal an 2. Korinther 12. Dreimal habe ich den Herrn gebeten, dass er mir diesen Stachel wegnimmt. 12, Vers 9 und 10. Und dann hat er gesagt, nee, lass das mal. Gell? Jetzt weiß ich, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Also der Herr benutzt das Schwache, um was Großes zu machen. Das ist seine Methode. Also will ich lieber schwach sein, damit er mich benutzen kann für seine Heilsgeschichte. Und deshalb habe ich diesen Schatz in einem irdenen Gefäß. Mein irdisches Wesen ist zerbrechlich. Ich bin ein unvollkommener Mensch, schwach, sterblich. Nur der Innere wird neu gemacht. Der innere Glanz des Evangeliums leuchtet von Tag zu Tag mehr. Und jetzt wissen wir, dieser Schwachheit benutzt er uns als Träger dieses Lichtes, damit wir uns nichts einbilden. Also, wie ich früher gemacht habe, ich bin gut, gell? Gott, gut, dass du mich hast, sonst hättest du einen weniger. Und heute weiß ich, völliger Unsinn, es ist gerade andersrum. Gell? Und diese Schwachheit, das Bewusstsein dieser Schwachheit, das gibt mir die Möglichkeit, demütig zu bleiben. Und nicht stolz zu werden, mich über andere zu erheben, denn ich weiß, die Finsternis da draußen ist finster, weil ihr das Licht fehlt. Die kann nicht Licht werden. Die braucht das Licht, damit sie Licht werden kann. Verstehst du? Das ist Heilsgeschichte. Die Finsternis, die Ungläubigen, die brauchen den Anstoß vom Licht, um Licht werden zu können. Die können von alleine nicht Licht werden. Das ist ein blanker Unsinn. Denk an die Münze und das Schaf. Es gibt ganz wenige vielleicht, die dem Sohn gleichen, die Gott unterschwellig schon erkennen, aber äußerlich ihm nicht dienen. Aber die Mehrheit ist verloren, sie braucht das Licht. Also was ist das Evangelium? Das Evangelium heißt Jesus Christus. Amen.